Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Kinder und Jugendliche toben gern und einige messen auch gern in Sportspielen ihre Kräfte. Wäre da nicht das Handy oder der Computer und die ganzen Hygieneregeln jetzt in der Corona-Zeit? Schule mit Schwung heißt ein Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen, das jetzt richtig an Fahrt aufnimmt. Und wie das genau aussieht und welche Erfahrungen damit gemacht wurden, darüber sprechen wir heute Mittag. Wie mit gezielten Bewegungen und Spielen das Gehirn auf Trab gebracht wird, darüber wollen wir auch mit Ihnen sprechen. Wenn Sie eigene Erfahrungen haben mit Bewegungsspielen oder auch vielleicht mit eigenen Projekten an der Schule oder auch als Schüler oder Schülerin sich gern melden möchten, können Sie das wie immer gerne tun unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück und Sie können hier direkt in die Sendung geschaltet werden. Aber jetzt erstmal zu meinen Gästen. Sandra Hautzenröder ist mit mir verbunden. Sie ist Konrektorin der Grundschule Haslinghausen. Hallo, Frau Hautzenröder.
Hallo, Frau Köster. Vielen Dank für die Einladung heute.
Dr. Sabine Kubisch ist mit uns verbunden. Sie ist Sport- und Neurowissenschaftlerin. Auch ein Gruß nach Heidelberg. Hallo, Frau Kubisch.
Hallo, Frau Köster. Ich grüße Sie.
Und Frank Spannuth, nicht zu vergessen, Dezernent Generale Gesundheit in der Bezirksregierung Detmold. Grüße Sie, Herr Spannuth.
Schönen guten Tag, Frau Köster.
Schule mit Schwung ist ein Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen, das an 40 Schulen getestet wird. Dabei sind alle Schulformen, auch die Grundschule in Haslinghausen gehört dazu. Und Frau Hautzenröder, vielleicht erklären Sie uns jetzt mal am Anfang erstmal, wie das eigentlich in Ihrem Unterricht genau aussieht. Was machen Sie zum Beispiel in der Deutschstunde, dass Sie, sage ich jetzt mal, auch Bewegung in die Deutschstunde bringen?
Ja, wir haben das sehr breit aufgestellt und starten unseren Schultag immer mit einer Achtsamkeitsübung. Das ist jetzt nicht die Bewegung, aber fördert halt einmal diese lernförderlichen Voraussetzungen und fokussiert erstmal die Aufmerksamkeit der Schüler. Und dann machen wir jeden Tag in der Schule, in jeder Klasse, ein Bewegungsspiel. Und das ist zum Beispiel bei den Erstklässlern das Spiel der Silbentrainings, dass wir mit den Kindern die verschiedene Wörter klatschen erst und in Silben zergliedern. Und dann ist die Bewegung, dass sie herausfinden müssen, wenn zum Beispiel ein Wort nur eine Silbe hat, dass sie dann einmal um ihren Stuhl herum flitzen. Oder wenn das Wort zwei Silben hat, dass sie sich hinter den Stuhl stellen müssen. Und so müssen sie das immer wieder neu entscheiden. Und wir werden dann mal schwieriger, nehmen dann Wörter mit drei und vier Silben dazu, sodass sie dann immer in Bewegung kommen, aber gleichzeitig überlegen müssen, wie viele Silben hat denn das Wort.
Jetzt gibt es ja diese Bewegungsspiele gerade in der Grundschule ja schon lange. Also das haben wahrscheinlich alle von uns auch noch in Erinnerung, dass man nicht nur gesessen hat in der Grundschule. Was ist jetzt genau anders? Also wie sehen diese gezielten Bewegungen, also was unterscheidet sie, sage ich jetzt mal, von den herkömmlichen? Sie haben jetzt so mit den Silben und den verschiedenen Aufgaben ein bisschen angedeutet, aber vielleicht um das nochmal so ein bisschen klarer auch zu machen.
Genau, also hier geht es ja dabei um die Förderung der exekutiven Funktionen. Das heißt, wir fördern bei den Kindern drei Bereiche. Das ist einmal die Merkfähigkeit, also den Arbeitsspeicher, dann das Umstellen, man nennt das kognitive Flexibilität, und das Stoppen, die Inhibition. Und diese Spiele bauen halt genau auf diese drei Bereiche auf, verbinden sich aber mit Bewegung. Und die Kinder müssen zeitgleich aber überlegen, sich umstellen, hat das Wort nur eine Silbe, dann muss ich ja um den Stuhl herumrennen. Oder hat das Wort zwei Silben, dann muss ich mich ja hinter den Stuhl stellen. Das heißt, ich trainiere gleichzeitig auch das Arbeitsgedächtnis. Und die Variationen werden immer schwieriger. Das ist halt wichtig, dass man das dann steigert. Und dann werden zum Beispiel die Bewegungen getauscht. Das heißt, ich muss mich also umstellen, dass ich mich erinnere, Aber der Silbe, bei einer Silbe musste ich um den Stuhl herumlaufen, aber jetzt gilt es für die zweite Silbe. Also so, dass sie dabei auch kognitiv gefördert werden und nicht nur noch die reine Bewegung im Vordergrund steht. Und das ist genauso bei Sportspielen, die wir intensiv im Sportunterricht umsetzen mit den Kindern, dass zwar die Bewegung auch ganz stark dabei ist, aber dass die Kinder kognitiv dabei gefördert werden müssen. Oder
wie lange machen Sie das schon?
Wir sind jetzt knapp 3 Jahre, 2,5 Jahre ist noch die Corona-Zeit dazwischen gekommen, 3 Jahre dabei. Und ja, haben das breit aufgestellt. Wir machen das in allen Unterrichtsfächern, wie gesagt, einmal pro Tag und auch ganz intensiv im Sportunterricht.
Und haben Sie jetzt in dieser Zeit schon feststellen können, dass die Kinder von diesen Übungen profitieren? Also können Sie das direkt so eine Relevanz auch sehen?
Ja, sehr. Also die Kinder können sehr gut reflektieren. Also sie sind jetzt mittlerweile schon in der Lage, auch Erstklässler zu sagen, oh, bei dem Spiel musste ich mich unheimlich stoppen, das wurde gefördert. Oder bei dem Spiel musste ich mir viele Dinge merken. Da sind sie in der Lage und das Gute ist, sie übertragen das dann auch in den Alltag. Also wir haben dann bei Streitigkeiten, dass die Kinder beschreiben, oh Frau Hautzenröder, ich weiß, da habe ich mich nicht so gut gestoppt, das hätte ich eher machen müssen. Und da muss ich nochmal dran arbeiten. Oder dass die Kinder jetzt mittlerweile diese Umstellfähigkeit viel mehr haben. Sie kommen aus dem Schulhof, sind laut, dürfen mal endlich wieder rennen. Aber sie wissen, wir gehen jetzt in den Schulgebäude, stellen uns um, sind leise und gehen ruhig und achtsam in die Klasse. Und das können sie wirklich mittlerweile sehr, sehr gut beschreiben. Und eine Mutter sprach mich letztens an und sagte, Frau Hautzenröder, mein Kind hat mir etwas vom Mandelkern, der feuert, erzählt und sie bräuchte erstmal Bewegung, um ihn zu beruhigen. Das war ganz spannend, weil man jetzt merkt, es geht wirklich auch ins Elternhaus hinein.
Und jetzt gehen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker hinein in die Theorie, die dahinter steckt. Sie haben schon so ein paar Sachen angedeutet, Frau Hautzenröder. Aber ich glaube, Frau Kubisch, die kann uns da noch ein bisschen mehr Fundament liefern. Es geht um diese sogenannten exekutiven Funktionen. Das ist natürlich so ein bisschen ein sperriges Wort. Sie haben eben schon gesagt, es geht um Aufmerksamkeit, Gefühle, Verhalten, zielgerichtet steuern können. Was passiert da im Hirn, Frau Kubisch?
Ja, das ist wirklich spannend. Und zunächst bin ich wirklich gerührt zu hören, was Frau Hautzenröder aus der Schule erzählt, weil ich vor ein paar Jahren dort Fortbildung gemacht habe. Und schön, wie es dann im Schultag so breit umgesetzt wird und auch Wirkung zeigt. Ja, diese exekutiven Funktionen, wir kennen es aus der Politik, Exekutive, das ist die ausführende Gewalt, das sind quasi diese Stirnhirnfunktionen, die sind dort im Wesentlichen verordnet, also im Stirnhirn, die uns helfen, uns gut steuern zu können. Also sie unterstützen die Selbstregulationsfähigkeit und darauf zielt ja Schule mit Schwung ab. Wir wollen die Selbstregulationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen gezielt fördern. Und um uns gut steuern zu können, sowohl auf der Ebene des Verhaltens als auch in der Aufmerksamkeit, auch als in der Emotionsregulation oder Motivationsregulation, brauche ich diese sogenannten exekutiven Funktionen. Und die korrelieren über die gesamte Schulzeit mit dem Lernerfolg und unterstützen die Selbstkontrolle und Selbstregulationsfähigkeit, die für den Lernerfolg noch bedeutsamer ist als die Intelligenz. Und diese Exekutivfunktionen haben eben Einfluss immer auch auf die Aufmerksamkeitssteuerung, also das Arbeitsgedächtnis zum Beispiel ganz zentral. Mit dem nehme ich alle Informationen auf und verarbeite es weiter. Und dazu muss ich aber zunächst Aufmerksamkeit lenken auf das, was die Lehrerin sagt. Dann nehme ich das mit Hilfe des Arbeitsgedächtnisses auf. Also ich merke mir das, das ist eine Funktion des Arbeitsgedächtnisses. Aber wie der Name schon sagt, ich kann mit den gespeicherten Informationen arbeiten. Und das ist fürs Lernen zentral, weil es gilt ja nicht nur, sich zu merken, was die Lehrerin gesagt hat, sondern ich will das, was vermittelt wurde, muss ich ja anwenden. Und für Transferleistungen ist es wichtig. Und wenn die Kinder jetzt sich einen Satz diktiert bekommen, dann müssen sie sich den Satz merken bei einem Diktat. Aber dann geht's los. Dann müssen sie, wie gesagt, Silben schwingen, ableiten, Wörter verlängern. Also sie müssen mit der gespeicherten Information, mit dem Satz, den ich nicht vergessen darf, arbeiten. Und das ist grundlegend für sprachliche Leistungen, aber auch mathematische Leistungen. Und bei der Flexibilität geht es eben einerseits um die Umstellungsfähigkeit im Verhalten, wie Frau Hautzenröder gerade gesagt hat. Also ich komme vom Toben auf den Schulhof und muss mich umstellen auf Konzentration. Und dann muss ich aber auch den Fokus der Aufmerksamkeit gezielt wechseln können. Von dem, was die Lehrerin gesagt hat zum Beispiel, oder eben von dem Blick zur Lehrerin auf das Aufgabenblatt und auf die Aufgabe 5a.
Ich habe mir mal so ein kleines Video angeschaut, das Sie, nicht Sie gemacht haben, aber das auf jeden Fall in diesem Zusammenhang gemacht wurde. Ja. Da ist ein kleiner Junge in der Sportstunde und der wirkt sehr konzentriert. Und da ist ein anderer Junge, der zuppelt und zappelt an ihm herum und will etwas von ihm. Und ich glaube, die normale Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, dass der Junge auf den anderen Jungen reagiert. Dieser Junge tut das aber nicht. Ist das auch etwas, was Sie da ganz mit Übung ganz stark unterstützen, dieses sich nicht ablenken lassen?
Ja, natürlich. Und das ist die Inhibition, die Fähigkeit, sich zu fokussieren und nicht ablenken zu lassen. Das ist sogar ein Film, den wir selber gemacht haben, weil wir haben in Baden-Württemberg das Pfiff-Sportkonzept für und mit dem Nordbadischen Sportbund quasi entwickelt und erfunden. Und da haben wir das gefilmt, zufälligerweise im Sportunterricht einer zweiten Klasse. Und das hat ganz viel damit zu tun. Dieser Junge bleibt fokussiert. Aber er hat auch seine Emotionen im Griff. Ja, also der andere Junge zieht und zerrt an ihm, aber er bleibt fokussiert und wartet, bis das Startsignal der Sportlehrerin fällt. Und dann läuft er los. Das heißt, auch die Kinder mit schwacher Selbstregulation profitieren dann von den Kindern mit starker Selbstregulation, weil das keinen Anker gibt für einen Streit. Und das ist Selbstregulation. Und dazu muss ich mich aber fokussieren können und meine Emotionen regulieren können. Und dazu brauche ich auch diese Fähigkeit der Inhibition.
Frau Kubisch, ich habe mich aber gleichzeitig gefragt, als ich diese Szene gesehen habe, ist es nicht etwas, was Kinder auch lernen sollten, dass sie einfach mehr Rücksicht aufeinander nehmen und dass sowas eigentlich gar nicht vorkommt? Also ich sag mal, mehr Achtsamkeit auch im Umgang miteinander lernen sollten und nicht so, also dass sie sich praktisch immer mehr sozusagen in so eine Leistungsnummer reinbegeben?
Natürlich, genau so, genau. Und deshalb ist so wichtig, was Frau Hautzenröder auch gesagt hat. Wir müssen das mit den Kindern reflektieren. Also in meiner Stopp-AG zeige ich den Film auch den Kindern, dass es zum einen eine Verhaltensoption ist, nicht zu reagieren. Der andere ist ja auch, der muss auch lernen, sich zu inhibieren, in gleicher Form. Und das muss quasi geübt werden und mit den Kindern reflektiert werden, weil bei der Selbstregulation geht es um die bewusste Steuerung. Und das Reflexionsnetzwerk sitzt im Stirnhirn, wo die Exekutivfunktionen auch sitzen. Und das entwickelt sich erst bis zum Alter von 25 bis 30 Jahren. Das heißt, die Kinder sind da erst am Anfang. Und deshalb mit ihnen dieses Reflektieren, darüber sprechen und dann entwickelt sich ein Bewusstsein dafür und es hilft ihnen, sich eben auch dann situationsangemessen zu verhalten.
Frank Spannot, als Schulaufsicht entscheiden Sie ja darüber, welche Förderprogramme an den Schulen umgesetzt werden. Wie und warum haben Sie sich für Schule mit Schwung entschieden, beziehungsweise wie ist es entstanden?
Ich würde vielleicht im Vorfeld noch mal ganz kurz ergänzen. Ich bin nicht nur der Dezernent mit der Generalie Gesundheit, sondern in dem Zusammenhang auch der Dezernent für das Fach Sport. Und das hat eine ganz große Einfluss darauf natürlich, warum wir uns dafür entschieden haben. Und dieses Thema, das haben Sie ja am Anfang schon gesagt, Lernen und Bewegung hat eine ganz lange Geschichte. Das haben wir schon mehrfach bewegt, aber ich würde mal sagen, so ungefähr seit den Jahren 2010 durch die neuen bildgebenden Verfahren auch gibt es neurobiologische Erkenntnisse, die jetzt das, was wir Sportler immer gesagt haben, dass Lernen und Bewegung zusammengehört und dass Bewegung das Lernen fördert, jetzt auch wissenschaftlich klar beweisen. Und das für uns Sportdezernenten, also ich spreche jetzt mal für meine vier Kollegen hier in Nordrhein-Westfalen mit, lag das Thema deswegen auf der Hand, weil wenn wir wissen, dass, ich sage mal, eine mittlere Ausdauerbelastung das Wachstum von Neuronen im Gehirn fördert und diese Neuronen was zu tun haben müssen, damit sie nicht wieder verkümmern. Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass, was Frau Dr. Kubisch gesagt hat, dass die Förderung der exekutiven Funktionen eine größere Einfluss auf den späteren Erfolg im Leben, auf den schulischen Erfolg hat als ein IQ und wir wissen, wie wir das trainieren können, dann lag das Verbinden beider Thematiken völlig ziemlich auf der Hand. Mhm. Und so sind wir zu diesem Projekt gekommen und haben nochmal diesem Thema und wollen nochmal diesem Thema Lernen und Bewegung nochmal eine vertiefte und ganz andere Grundlage geben durch das Modellprojekt.
3 Jahre sind inzwischen vergangen, haben wir eben gehört von Frau Hautzenröder. Wie lange wird es noch dauern? Haben Sie eine wissenschaftliche Begleitung dafür oder wie läuft das?
Also das Modellprojekt war ursprünglich angelegt für 4 bis 5 Jahre. Jetzt ist uns natürlich die Pandemie da ziemlich reingehagelt. Das muss man ja sagen, sodass die Unfallkasse als derjenige, der Partner, der das Modellprojekt auch in großen Teilen finanziert, durchaus auch bereit ist, das wahrscheinlich etwas länger zu finanzieren. Die wissenschaftliche Begleitung passiert auf der einen Seite durch die Universität Münster, die auch weitere Forschungsvorhaben mit der Unfallkasse in diesem Bereich durchführt und auch schon nachgewiesen hat, dass sehr einfache Interventionen auch im Bereich des Lernens positive Effekte haben auf Rechenfähigkeit, auf Schreibfähigkeit, nicht nur auf das soziale Verhalten. Und dass insbesondere auch die schwachen Schüler genau von diesen Interventionen profitieren. Dann ist durch die Unfallkasse NRW auch das ZNL aus Ulm im Boot und auch die Uni Duisburg-Essen in Person von Frau Dr. Eckenbach.
ZNO in Ulm, was ist
ZNL.
Das? ZNL, Entschuldigung.
Ja.
Wofür steht das?
Das weiß, glaube ich, Frau Dr. Kuhisch besser. Zentrum für neurolinguistische Forschung, kann das sein?
Nein, nicht ganz. Ja, da kann ich mich einbringen. Da habe ich gearbeitet und den Bereich aufgebaut. Das ist das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Das ist ein Drittmittelprojekt der Psychiatrie der Universitätsklinik Ulm unter der Leitung von Manfred Spitzer.
Mhm. Frau Kubisch, vielleicht können Sie auch noch mal zu den Studien ein bisschen mehr sagen, die bisher dazu gelaufen sind. Weil es sind ja nicht nur in Deutschland diese Bewegungen, sage ich jetzt mal, diese gezielten Bewegungen und die Effekte davon unter die Lupe genommen worden, sondern auch im Ausland.
Ja, international wird es seit etwa in der Sportwissenschaft seit 2011 untersucht. Und wir wissen zum Beispiel, dass der Sportunterricht, das waren auch eigene Untersuchungen aus der Uni Ulm, die wir durchgeführt haben mit jugendlichen Schülern, auch mit EEG, wo wir nachweisen konnten, der Sportunterricht verbessert die Exekutivfunktion und zwar die Fähigkeit, sich zu fokussieren. Also der Sportunterricht, in der Zeit, in der ich mich intensiv und auch ein bisschen länger belaste, aber auch ein kurzes Intervalltraining, 4 Minuten zum Beispiel, das kann ich in den Unterricht einbauen. Hochintensive Bewegungspause im Unterricht hat bei Grundschulkindern die selektive Aufmerksamkeit verbessert. Also ich kann durch ausdauernde Belastung darauf einwirken, ich kann durch kurze intensive Belastung darauf einwirken, die körperliche Fitness an sich wirkt sich positiv aus. Ganz neu sind Daten aus Belgien, die zeigen, untersucht wurde es bei 8- bis 12-jährigen Mädchen, dass die Mädchen, die außerhalb vom Schulsport noch mindestens 2-mal in der Woche eine Mannschaftssportart betrieben haben, zum Beispiel im Vergleich zu Individualsportlern, auch bessere Exekutivfunktionen haben. Und wir wissen das auch bis in den Leistungssport, dass Erstligaspieler im Fußball bessere Exekutivfunktionen haben als Drittligaspieler und wiederum die beiden Gruppen bessere als die Allgemeinbevölkerung. Und nochmal, diese Exekutivfunktionen korrelieren mit dem Lernerfolg, beispielsweise in Mathe und Sprache. Also da haben wir ein schönes Instrument mit dem Sport, um diese wichtigen Gehirnfunktionen, die der Selbstregulationsfähigkeit unterliegen, zu fördern.
Vielleicht nochmal die Frage auch an Herrn Spannhut. Sie haben es eben auch nochmal deutlich hervorgehoben als Sportdezernent. Manchmal nicht so einfach, weil der Sport ja schnell auch mal hinten runterfällt. Haben Sie da jetzt eigentlich neue Argumentationsstränge, sage ich jetzt mal, um auch das Bildungsministerium zu überzeugen, dass solche Projekte nicht nur Projekte bleiben, sondern auch in Lehrpläne übergehen?
Ja, ganz eindeutig. Das liegt auf der Hand und die Ergebnisse, die ersten Erfahrungen in dem Modellprojekt zeigen ganz genau dieses, dass das den Kindern hilft. Und wenn das aus dem Sportunterricht dann in andere Fächer auch noch übergeht, dann wird das, Frau Hautzenröder hat das ja beschrieben, wie das an ihrer Grundschule umgesetzt wird, dann wird es eine ganz runde Sache für die Kinder. Der Sportunterricht hat viele Möglichkeiten, das zu fördern, weil er als handelndes Fach natürlich ganz viele Möglichkeiten bietet, diese exekutiven Funktionen anzusprechen und auch für die Kinder mit viel Freude anzusprechen und manchmal auch, naja, sie sozusagen als U-Boot zu vermitteln. In den anderen Fächern geht es natürlich noch in anderer Art und Weise um Wissensvermittlung, aber trotzdem gibt es viele Sachen, die die Lehrerinnen und Lehrer schon immer gerne mit ihren Kindern gemacht haben. Ich nehme mal so ein Beispiel aus dem Matheunterricht, wenn wir sagen, früher gab es diese Zahlenreihen, wo man alle Vielfachen von 3, da hatte man eine bestimmte Bewegung zu machen, alle Vielfachen von 7, da musste man sich hinsetzen. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Mhm. Das sind Sachen, die Kinder unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und jetzt gibt es eine neurobiologische Begründung dafür, warum das goldrichtig ist, was wir da machen. Weil wir schulen Inhibition, wir schulen Flexibilität, wenn wir die Aufgaben machen, und wir schaffen lernförderliche Voraussetzungen für alle anderen Fächer. Und der Sportunterricht kann das eben sozusagen qua Amt, weil er eben handelndes Fach ist und natürlich auch oft das Fach ist, was die Kinder am motiviertesten betreiben oder viele der Kinder am motiviertesten betreiben. Und weil Sport so angelegt ist, Frau Dr. Kubisch hat es ja gerade gesagt, dass er immer wieder exekutive Funktionen anspricht.
Herr Spannuth, jetzt habe ich die Lehrerinnen und Lehrer vor Augen, die jetzt gerade natürlich auch durch die Corona-Zeit nochmal besonders gestresst sind, sage ich jetzt mal, aber von denen auch immer mehr abverlangt wird. Also sie sollen die Fortbildung noch machen, ich sage mal Leseförderung, es soll vielleicht auch die Naturwissenschaft nochmal besonders gefördert werden. Wie war denn da die Resonanz bei den Lehrerinnen und Lehrern?
Also spannend bei der ganzen Sache ist, dass an den Modellschulen, die jetzt, also wir müssen schon konstatieren, dass auch unsere Modellschulen unterschiedlich weit sind, bedingt durch die Pandemie. Aber bei den Modellschulen, die das, so wie Frau Hauzenröder, sozusagen zu einem wirklichen Schulentwicklungsthema gemacht haben, passiert ein ganz interessanter Prozess. Die Kollegen, die jetzt mit Sport nichts zu tun haben, wenn die den Grundgedanken einmal erfasst haben, dann fangen die an, ihre eigenen Unterrichtsinhalte sozusagen zu scannen unter dem Gesichtspunkt, habe ich da nicht schon immer mal was gemacht? Und die müssen gar nicht alles neu erfinden. Sie sortieren vieles von dem, was sie bisher schon gern und gut gemacht haben, einfach in einer anderen Struktur, und sie sortieren es neu und können das jetzt besser begründen, warum sie es machen, und werden dann ausgesprochen kreativ, auch nochmal diese Sachen weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, da sollte Frau Hauzenröder auch nochmal was zu sagen, weil der Dezernent ist der Dezernent und Frau Hauzenröder ist an der Front in der Praxis.
Frau Hauzenröder kann sicherlich jetzt was zu den Kolleginnen und Kollegen sagen.
Ja, genau. Also bei uns ist es wirklich, hat sich das entwickelt auch, weil einfach die Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, was die Kinder im Moment einfach benötigen. Durch den Lockdown, durch die Schließung der Spielplätze, durch die Schließung der Sportvereine. Also die Kinder durften ja nicht mal mehr Sport im Verein betreiben, benötigen die im Moment da einfach Unterstützung und Hilfe. Und bei uns ist es dann so entstanden, dass wir einfach gesehen haben, allein schon die Achtsamkeitsübung am Morgen, um einfach mal den Morgen hinter sich zu lassen, runterzukommen und in den Tag zu starten, tut nicht nur den Kindern gut, sondern uns auch als Lehrkraft, weil die, wie Sie schon beschrieben haben, die Situation ist für alle nicht einfacher geworden. Also das heißt, wir starten gemeinsam, achtsam und entspannter. Und es ist so, dass wir eine Arbeitsgruppe gebildet haben, die sich immer für das Kollegium dann überlegt, was für Spiele oder Bewegungsaufgaben wir umsetzen wollen. Und daraus ist dann ganz spannend entstanden, wie der Herr Spannuth auch schon gesagt hat, dass die Kollegen auf einmal selber angefangen haben, diese Spiele weiterzuentwickeln oder zu verändern. Oder dass eine Referendarin jetzt im Sachunterricht ein Spiel dazu kreiert hat, um diese Bereiche zu fördern. Und das dann wieder in der Konferenz, im Rahmen der Konferenz vorstellt und andere Kolleginnen und Kollegen das wieder ausprobieren. Und dadurch ist wieder eine Kooperation mit dem Kindergarten entstanden, weil der Kindergarten auf einmal neugierig wurde, was macht ihr da eigentlich? Und das brauchen wir doch auch, und wir können die Kinder vielleicht viel besser auf die Schule vorbereiten. Und so lebt quasi die ganze Schule mit der Elternschaft und das Kollegium und den Kindern dieses Projekt, weil alle gemerkt haben, wie es uns selbst als Lehrerinnen und Lehrer hilft, wie es den Kindern hilft und wie wir uns da gegenseitig unterstützen können.
Es hat also so eine Art Schneeballeffekt auch gegeben. Jetzt bin ich neugierig. Frau Dittrich hat sich gemeldet. Auch sie ist Lehrerin. Ich denke, Sie haben wahrscheinlich Ihre eigenen Erfahrungen gemacht.
Hallo, ja genau. Ich bin Lehrerin an einer beruflichen Schule in Baden-Württemberg. Das heißt, meine Kinder sind etwas älter. Das geht so bei 15, 16 los. Und die wollen sich oft nicht mehr so viel bewegen. Aber man merkt doch, dass sie einen gewissen Bewegungsdrang haben. Also ich unterrichte dort Mathe und die wollen dann hin und wieder gerne, bevor die Stunde losgeht, Rechenkönig machen, wo eine Rechenaufgabe gestellt wird und die Schüler stehen hinter ihrem Stuhl und dürfen sich erst setzen, wenn sie dann eine dieser Aufgaben gelöst haben. Oder wenn sie etwas falsch gesagt haben, haben sie auch schon freiwillig angeboten, dann machen sie Liegestütze, Kniebeuge oder irgendwie sowas. Ich dachte aber auch nach der letzten Sommerferien, ich würde den Schülern gerne mehr Bewegung anbieten und habe eine Tanz-AG nachmittags angeboten, mit Square Dance, das habe ich selber viele Jahre schon getanzt und habe das früher auch schon mal in der Grundschule sehr schön umsetzen können. Und da, das sowas, wo die Schüler wirklich länger an einem, ja, sich auf einen Tanz, eine Bewegung konzentrieren müssen, also nicht einfach nur was nachtanzen oder sich zur Musik irgendwie bewegen frei. Das fällt Ihnen dann doch schwerer und deshalb haben wir das auch leider wieder einstellen müssen.
Frau Dittrich, jetzt haben wir ja eben gehört, dass diese Förderung der exekutiven Funktion in Baden-Württemberg schon recht weit sind. Ist das bei Ihnen angekommen, sage ich jetzt mal? Gibt es da ähnliche Projekte wie in Nordrhein-Westfalen?
Leider, also an unserer Schule jetzt noch nicht. Ich habe von sowas auch noch nicht wirklich gehört. Ja, also bei uns war alles bisher eher auf Eigeninitiative meiner Kollegen und Kolleginnen zurückzuführen und ja.
Vielleicht kann Frau Kubisch dazu noch was sagen, weil Sie haben ja auch sehr viel Beratungstätigkeit in Baden-Württemberg gemacht. Welche Schulen haben denn davon profitieren können und welche nicht? Diese ja jetzt scheinbar nicht.
Ja, das ist schade. Also es ist und es hängt viel von den Schulleitern, von den individuellen, ja, von den Interessen der Lehrer ab. Es ist so, dass ich habe die Bildungsplankommission zu dem Thema beraten und seit Einführung des neuen Bildungsplans in Baden-Württemberg seit 2016 ist die Förderung dort im Bildungsplan verankert, im Sport, aber auch darüber hinaus. Und aber klar, es muss erst bei den Lehrern ankommen. Da ist viel Lehrerfortbildung, Weiterbildung notwendig. Wenn die Lehrer, Lehrerinnen davon aber erfahren, dann öffnen sich die Türen automatisch, weil jeder damit konfrontiert ist in seinem Tag. Also jeder, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und sicher auch alle Familien und Eltern kennen das. Also Erziehungsprobleme haben häufig mit Selbstregulationsschwierigkeiten zu tun und wir können einfach nur gut unterrichten, wenn diese Basis da ist für gelingendes Lernen und dazu zählen die Exekutivfunktionen. Und mich freut, dass Frau Dietrich sagt, dass die Schüler das Bedürfnis äußern und dass sie auch darauf eingeht als Lehrerin. Im Tierexperiment zum Beispiel untersucht man Stress in der Form, dass man Tiere ruhig stellt. Bewegungslosigkeit bedeutet für den Körper Stress. Und wir sitzen nun mal alle viel zu viel. Und deshalb müsste auch in den Schulen, auch in Baden-Württemberg, auch obwohl es im Bildungsplan verankert ist, überall der Sport einen größeren Stellenwert einnehmen, der Sportunterricht. Da haben viele Sportlehrer auch an ihren Schulen zu kämpfen. Und es gibt Leuchtturmprojekte. Ich kenne die Friedrich-Schiller-Realschule in Langenau, Martin Metzger, der Schulleiter, dem ist es so wichtig. Da fällt kein Sportunterricht aus. Da fällt auch pandemiebedingt kein Kunst- und Musikunterricht aus. Aber die Rahmenbedingungen aus der Politik, aus den Kultusministerien müssen dafür geschaffen werden, dass dem Sport da ein größerer Stellenwert zukommt, weil wir wissen, dass inzwischen seit über 20 Jahren, wie bedeutsam Sport und Bewegung für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist.
Das heißt, Frau Kubisch, müssen wir jetzt Frau Dittrich sagen, sie muss einfach nur ein bisschen Geduld haben und dann kommen auch entsprechende Möglichkeiten, vielleicht auch der Fortbildung zu ihr?
Es sind sicher auch Fortbildungsmöglichkeiten da. Ob in beruflichen Schulen das auch so breit angeboten wird, weiß ich nicht. Damals in Baden-Württemberg haben wir tatsächlich auch gestartet mit den Grundschulen und Grundschulpädagogen und Pädagoginnen darin ausgebildet als Multiplikatoren. Wie weit es dann in die weiterführenden Schulen schon an Fortbildungen weitergetragen ist und dann eben in den zweiten Bildungsweg, das kann ich leider nicht so gut einschätzen. Aber offensichtlich noch nicht so, wie es notwendig wäre.
Frau Dittrich, ist das erstmal für Sie eine gute Nachricht, dass es möglicherweise bei Ihnen ankommt?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also mich wundert es auch nicht, dass es bei uns etwas länger dauert, weil in diesen beruflichen Schulen geht es halt wirklich in 2-3 Jahren darum, die Schüler schnell zu einer Prüfung zu führen. Und da braucht es einfach seine Zeit, bis sich das in den anderen Schularten etwas gefestigt hat. Und dann kommt es bestimmt auch zu uns, da bin ich mir sicher.
Dankeschön, Frau Dittrich, dass Sie sich gemeldet haben. So haben wir einen kleinen Einblick mal in eine Berufsschule oder eine berufsbildende Schule in Baden-Württemberg bekommen. Wenn Sie sich melden wollen mit Ihren eigenen Erfahrungen, vielleicht haben Sie auch ein Sportprojekt an Ihrer Schule, was Sie vorantreiben, dann melden Sie sich gerne unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de und Ihre Meinung kommt auf jeden Fall hier vor. Sport fürs Gehirn, wie gezielte Bewegungsübungen im Unterricht das Lernen unterstützen, darüber sprechen wir heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und inzwischen haben sich noch ein paar weitere Hörer gemeldet. Sie haben geschrieben, zum Beispiel Winnie und Albrecht Dürr. Er schreibt, ich war vor 50 Jahren Grund- und Hauptschullehrer bzw. Lehrerin, als schon klar war, dass das tägliche Bewegen sich ungeheuer positiv auf alle Bereiche des Unterrichts auswirkt, des Lernens und auch der emotionalen Regulation. Diese längst erkannte Erkenntnis wird nun durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen erweitert. Das ist wunderbar. Meine verzweifelte Frage, warum wird dies nicht endlich flächendeckend umgesetzt und auch nicht jeder Lehrer, das vielleicht, auch wenn jeder Lehrer das vielleicht nicht so toll findet wie beschrieben, das regt ihn wahnsinnig auf. Also das ist die Frage und ich glaube, die können wir vielleicht an Frau Kubisch, aber auch an Herrn Spannhut weitergeben.
Ja, da meldet sich mal Herr Spannhut. Ich kann das unglaublich gut nachvollziehen, was Herr Dürr sagt. Und das hat mich eben auch bewegt. Wir bewegen dieses Thema, Frau Kubisch hat ja auch gesagt, seit 20 Jahren, Herr Dürr, wir wissen es, wir Sportler wussten es schon immer, auch aus biografischer Erfahrung. Wir haben auch kein Erkenntnisproblem aus meiner Wahrnehmung, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das hat was mit gesamtgesellschaftlicher Akzeptanz zu tun. Weil wenn wir uns theoretisch darüber unterhalten, wird Ihnen jeder sagen, Sport ist wichtig, Bewegung fördert. Wenn es aber zum Schwur kommt in der Schule und Eltern und Lehrer und Schulleitung Unterricht kürzen müssen, sind es viel zu häufig die handelnden Fächer, Sport vorweg, die gekürzt werden, weil es darf ja keine Mathestunde ausfallen, weil es darf ja keine Deutschstunde ausfallen. Und dass in diesen handelnden Fächern diese Bedingungen geschaffen werden, dass man in den anderen Fächern tatsächlich dann schneller und besser lernt, das setzen wir praktisch viel zu wenig um. Das hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich auch Erwartungen zum Beispiel an Schulleitungen geäußert werden, auch von der Elternschaft. Und das hat was damit zu tun mit Wirksamkeit und Öffentlichkeit. Wir sind sicherlich alle der Meinung gewesen, schon die Sportdezernenten und alle, die wir jetzt hier in der Runde sind, dass Sport eine notwendige Ergänzung zum Lernen ist. Und wenn Lernen digitaler wird, dann muss Sport auch eine notwendige Ergänzung zum digitalen Lernen sein. Aber und Bewegung als Ergänzung zum digitalen Lernen. Aber im Moment nehme ich da auch nicht wahr, dass es da in irgendeiner Form in der öffentlichen Wahrnehmung ein Gleichgewicht gibt.
Frau Kubisch, Sie nehmen ja sowohl Kontakt zu Vereinen als auch eben zu Ministerien auf. Warum tun sich da scheinbar ja doch dann so viele schwer, das auch entsprechend in die Bildungsrichtlinien aufzunehmen, obwohl schon lange so viel dafür spricht und obwohl es so viele Untersuchungen gibt?
Ja, ich bin da genauso verzweifelt wie der Türleiter. Und das sind die Fragen, da muss Gesundheitspolitik und Bildungspolitik zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Und mich ärgert dann zum Beispiel auch in dem Bereich der Lebensmittel oder die Zuckerlobby, die da so viel Einfluss haben, negativen Einfluss und so viel Macht haben. Und der Sport, der hat da einfach nicht die ausreichende Lobby dafür. Und wenn wir aber wissen, wie die Wirksamkeit ist, also ich muss nur als Beispiel, jetzt gehen wir ein bisschen über die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen hinaus, aber ich weiß zum Beispiel, wir wissen es, dass das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, wenn ich als Erwachsener regelmäßig Sport mache, um 18% reduziert. Für Alzheimer liegt der Wert sogar bei 26%. Und wenn ich dazu mich noch gesund ernähre, geistig rege bleibe, auf Tabak verzichte, den Alkoholkonsum einschränke, dann habe ich ein um 60% geringeres Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Das schafft kein Medikament. Der Sport, das ist unglaublich. Also das wirkt wirklich medikamentös im Grunde, aber ohne Nebenwirkungen. Wir können die Serotonin-Biosynthese steigern. Das heißt, mehr Serotonin im Gehirn haben wir, wenn wir Ausdauerbelastung machen über die Fettverbrennung. Dadurch wird das Gedächtnis gefördert, das heißt, wirkt angstlösend, antiaggressiv, stimmungssteigernd und bei einer leichten bis mittelgradigen Depression hat Ausdauerbelastung eine vergleichbare Wirkung wie Antidepressiva. Es ist Wahnsinn, wie der Sport wirkt und im Grunde ist es tatsächlich ein Verbrechen an den Kindern und den Jugendlichen, wenn wir nicht diese Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Die müssen in die Klassenzimmer, die müssen in die Sporthallen, die Erkenntnisse und in die Familien getragen werden. Und die Eltern müssen auch einstehen und sagen, nein, es geht nicht, dass der Sportunterricht ausfällt. Mhm. Weil jede Sportstunde zeigt seine Wirkung. Ich kann mal einen Fachunterricht, den Inhalt, den kann ich nacharbeiten. Aber jede versäumte Sportstunde ist eine versäumte Sporteinheit, die dem Körper, aber auch der Psyche und auch der kognitiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gut tut. Und da die Gesundheitsminister, die Kultusministerinnen, die müssen da das endlich mal für umsetzen. Das, was man weiß. Also das ist wirklich frustrierend. Ich kann Herrn Dürr sehr gut verstehen.
Vielleicht darf ich da einmal einhaken.
Gerne.
Ich glaube auch, weil es von außen so frustrierend ist, müssen wir dahin kommen, einfach die Kinder so selbstbewusst zu machen, dass sie es einfordern. Und das ist halt auch diese Selbstreflexion darüber. Und das ist bei unseren Kleinen, auch den Erstklässlern schon, dass wenn es doch mal irgendwie vergessen wird, dass die Kleinen schon kommen und sagen, nee, wir haben heute aber noch kein Bewegungsspiel dazu gemacht. Also uns Erwachsene auch daran erinnern und uns sagen, doch, das haben wir hier besprochen und das haben wir verankert und das erwarten wir auch von euch Großen. Oder wenn wir, ich habe ein Beispiel mit Erstklässlern, die ihre Butterbrotdose aufmachen und wir haben auch darüber gesprochen, was macht Zucker mit uns, dass dann ein 6-Jähriger zu mir kommt und sagt, Frau Hautzenroder, ich habe zwar Süßigkeiten mit, aber ich weiß, dass das mir nicht gut tut. Ich esse es erst heute Nachmittag oder nach der Betreuung. Das schiebe ich noch auf. Und ich glaube, da setzen wir an. Wir müssen unsere Kinder dahin kriegen, dass sie es selbst einfordern und dass sie auch in die weiterführenden Schulen gehen und sagen, ich habe das kennengelernt und mir tut das gut und ich brauche das und ich fordere das von euch Großen. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance, da auch den Kindern gerecht zu werden, sie autark zu machen.
Ich würde das vielleicht gern auch noch an einer Stelle ergänzen, wenn das geht, Frau Köster.
Gerne, Herr Spannuth.
Das, was Frau Hautzenröder sagt, ist genau der Punkt. Aber wir müssen eben auch Eltern haben, die bereit sind zu sagen, ja, wir wollen das. Das ist mittlerweile, ich habe mir gerade nochmal die überarbeiteten Grundschullehrpläne in NRW angeguckt, da steht Bewegung und aus der neurobiologischen Perspektive als lernförderliche Voraussetzung drin. Aber das ist das eine. Das andere ist die Umsetzung. Und die Umsetzung verlangt gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn ein Sportlehrer dann sagt, ich lasse keinen Sportunterricht ausfallen, ich mache das und wir haben diese Perspektive, dann braucht er auch die Rückendeckung der Eltern, nicht nur die Rückendeckung des Ministeriums oder der Dezernenten, weil das ist ja das Spannungsfeld, in dem sich ein Schulleiter bewegt.
Jetzt bin ich gespannt, was Frau Stegmann, die auch Lehrerin ist, noch zu ergänzen hat hier in dieser Runde.
Schönen guten Tag.
Grüß Sie, Hallo. Frau Stegmann.
Ja, ich höre ganz interessiert zu und kann nur sagen, die Probleme, die auch gerade genannt wurden, die kenne ich auch. Ich bin Lehrkraft an einer berufsbildenden Schule, der Eugen-Reinti-Schule in Hameln. Und wir haben bei uns etwas eingeführt, das sind sogenannte Energizer. Die kennen Sie vielleicht, das sind immer so kleine Übungen, die man einführen kann, wenn man merkt, dass die Konzentration bei den Schülerinnen und Schülern nachlässt. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe gerade so den Gedanken, ich finde, das ist auch ein niedrigschwelliges Angebot für Lehrkräfte, so etwas mal einzuführen, so Bewegung. Also relativ simpel, kleine Übung, muss auch nichts Tolles sein. Und sehr effektiv.
Frau Stegmann, was sagen Sie denn zu dem Vorschlag oder zu der Einschätzung von Frau Hautzenröder, die sagte, das muss eigentlich von den Kindern und dann von bei Ihnen ja eher die Jugendlichen auch von denen selbst kommen, dass die das einfordern auch?
Ja, also so weit sind wir natürlich nicht. Wenn ich jetzt höre, wenn die das schon kennen aus der Grundschule und vielleicht an der weiterführenden Schule, vielleicht mag es irgendwann mal so sein, dass diese Schülerinnen und Schüler dann an die berufsbildende Schule kommen und das dann von sich aus einfordern. Was wir aber können mit den Klassen, wo wir das machen und auch regelmäßig machen, wo wir Lehrkräfte das also einführen, die fordern das schon tatsächlich auch selber ein, wenn sie merken, die Konzentration lässt nach oder heute fällt es uns schwer, ihnen zu folgen. Und dann ist es auch ein leichtes für eine Lehrkraft daran zu denken, einmal auch eine kleine Pause so einzulegen und diese Übung zu machen.
Was halten Sie von diesem Konzept der Förderung der exekutiven Funktionen, also dass mit gezielten Bewegungen einfach auch nochmal, ich sag mal, die Gehirnleistung auch nochmal gestärkt wird, unterstützt wird?
Ja, das machen auch Energizer. Es gibt einmal eben so Energizer, die sind vorwiegend dafür da, dass man einfach sich nur bewegt. Aber meistens ist es auch ein Teil dessen, dass man eben halt ja möchte, dass die Schülerinnen und Schüler sich wieder besser konzentrieren können. Das heißt also, es sind dann Übungen, wo es vielleicht dann bestimmte, dass man bestimmte Fingeranzahl zeigen muss nur und man muss sich dann aber eine Reihenfolge merken. Mhm. Oder eine Sache, die meine Schüler total gerne machen, nennt sich Cola Fanta Sprite, also wo sie sich in eine Reihe aufstellen und müssen dann eben zu dem Genannten eine bestimmte Bewegung machen und es geht dann wird immer schneller und wer rausfliegt, darf dann eben bestimmen, wie die Reihenfolge ist und am Ende gibt's einen Sieger. Also das sind auch schon Sachen, wo sie ja wieder eigentlich ja durch die Bewegung ja doch auch sich konzentrieren müssen und genau hinhören und aufpassen, dass sie das richtig hinbekommen und ja, das macht Spaß und hilft aber eben auch, dass sie sich anschließend wieder auch besser konzentrieren können im Unterricht und die Dinge besser bearbeiten können. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich oft denke, das müssen Lehrkräfte auch ausprobieren und dann einfach für sich auch erkennen, dass die Zeit, die 10 Minuten, sage ich mal, oder Viertelstunde, die man für so einen Energizer braucht, am Ende eigentlich wieder on top kommt, weil die Schülerinnen und Schüler dann wieder viel besser dem Thema folgen und konzentrierter dabei sind. Und das kann man wirklich feststellen bei den Lernenden im Unterricht.
Danke, Frau Stegmann, dass Sie sich gemeldet haben mit Ihren Beispielen. Mich würde da noch interessieren, Frau Kubisch, ist es einfach nur eine Frage der Benennung? Also hier heißt es jetzt Energizer oder ist es wirklich so ein anderes Konzept auch, was dahinter steckt bei Ihnen?
Also bei dem Spiel, das die Frau Steckmann vorgestellt hat, da steckt das Training exekutiver Funktion tatsächlich drin. Wir machen es vor allem halt bewusst, also dass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, um welche exekutiven Funktionen es dreht. Das zeigt sich ja, die Exekutivfunktionen zeigen sich ja nicht nur in den Spielen, sondern auch in dem Lernverhalten der Kinder oder in ihrem sonstigen Verhalten. Und es geht darum, auch als Lehrperson zu erkennen, bei jetzt hakt es daran, dass sie sich nicht fokussieren können oder das Kind hat jetzt Probleme in der Umstellungsfähigkeit oder das andere Kind macht vielleicht langsame Fortschritte, weil es die Arbeitsgedächtniskapazität nicht so hoch ist. Das heißt, es ist wichtig, diese Gehirnfunktionen zu kennen, um auch da eine gute Diagnostik als Lehrer quasi leisten zu können und zu sehen, wo hakt es denn bei welchem Kind. Und welches Kind braucht vielleicht welche Förderung, was dann auch im Elterngespräch dann an die Eltern herangetragen werden kann, damit die das zu Hause dann eben auch unterstützen. Ein Kind, das eine Kind, das vielleicht mit der Flexibilität Schwierigkeiten hat, ein anderes mit der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Was dieses Kind bei Frau Hautzenröder im Unterricht, das dann sagt, nein, die Schokolade, die hebe ich mir dann auf für später. Das ist Belohnungsaufschub. Und das ist auch spannend, weil wenn wir jetzt von digitalem Unterricht auch sprechen, der in der Corona-Zeit so zugenommen hat, also das Internet, die Computer, das wirkt immer sehr schnell sehr belohnend. Also da kommt eine neue Information, was Neues quittiert das Gehirn mit einer Ausschüttung von Dopamin. Es ist spannend, Dopamin wird ausgeschüttet, unmittelbar, so arbeitet das Internet. Und beim Lernen kommt es aber darauf an, Belohnungsaufschub. Also ich muss jetzt mal Vokabel lernen. Ich muss die nochmal wiederholen. Ich muss da Konzentration aufbringen auf Dauer und nicht nur kurz, wie ich springe mal mit der Aufmerksamkeit da auf YouTube und dann in die nächste WhatsApp-Nachricht. Wir sehen das auch in bildgebenden Studien, dass Gehirnbereiche, die für die fokussierte Aufmerksamkeit und für die Impulskontrolle sich zurückbilden durch diesen massiven das Internetkonsum. Mhm. Und dann wiederum sind solche Übungen, wie Frau Hautzenröder es an ihrer Schule macht, die Achtsamkeitsübungen, die schulenfokussierte Aufmerksamkeit. Und die habe ich auch in anderen Sportarten drin, wie wir wissen, dass traditionelle Kampfkünste die Selbstregulation fördern. Die haben auch immer solche Achtsamkeitsübungen mit in den Stunden mit drin, dass man dadurch auch wieder diese neuronalen Bereiche, die sich durch dieses scheinbare Multitasking quasi auflösen, wieder gestärkt werden.
Frau Kubisch, vielleicht, wenn ich jetzt einmal nur mal dazwischen gehen kann, weil wir haben ja auch noch einige Fragen. Zum Beispiel, ein Vater hat sich gemeldet, Florian Tschüttig ist das, und er fragt ganz gezielt. Er ist Vater zweier Kinder und würde seine Kinder sehr, sehr gerne nebenbei fördern und fragt sich, gibt es da so eine Art Broschüre, die er anfordern kann, also mit Übungsbeispielen, dass er das auch tun kann?
Ja, die gibt es durchaus. Also es gibt auch so, also wir jetzt selber bei uns im kleinen Verlag haben zum Beispiel eine Elternbroschüre, oder bei GU gibt es bald ein neues Buch zu dieser Thematik. Da gibt es schon relativ viel auch auf dem Markt. Wenn man da mal guckt und sich durchgoogelt, findet man da auch Hilfestellungen dazu.
Herr Rix hat sich gemeldet. Er ist der Vorsitzende des Sportlehrerverbands in Schleswig-Holstein. Ich grüße Herr Rix.
Ja, herzlich willkommen bei mir, also bei der Sendung. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ich freue mich sehr, dass der Begriff exekutive Funktion so breit in die Öffentlichkeit getragen wird. Wir als Sportlehrerverband Schleswig-Holstein fordern schon seit 30 Jahren die dritte Sportstunde und hatten ein bisschen verloren durch den PISA-Schock, wo man sich auf Kernfächer verständigte. Deutsch, Mathe, Englisch und Sport fiel hinten runter. Das war eine Problematik. Und insofern bin ich ganz begeistert, dass das hier so nach vorne gestellt wird.
Herr Rix, jetzt sind Sie ja nun im Verband. Das heißt, Sie gehören einer Lobbygruppe an. Was können Sie denn tun, damit der Sport einfach... Also mein Eindruck ist, es wird permanent eigentlich darüber geredet, dass man mehr Sport machen sollte und natürlich auch an Schulen. Aber dass das auch, was könnte man konkret tun, dass es auch tatsächlich mehr verankert wird im Bildungsplan?
Also wir sind natürlich als Sportlehrerverband Schleswig-Holstein oder auch im Bund lobbymäßig tätig und vertreten das, machen aber genau die Erfahrung, dass alle wissen, dass das wichtig ist. Die Untersuchung, es gibt zig, die Robert-Koch-Institut hat etliche Studien veröffentlicht, die all das belegen, wie wesentlich Sportunterricht ist. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz ist eine zentrale Frage. Und was wir als Verband machen, wir machen ganz konkrete Projekte. Wir haben zum Beispiel, wir nennen es Sport Extra, eine Projektidee, die darauf basiert, dass es Gesundheitsressourcen gibt, die man einerseits objektiv beschreiben kann, Bildung, Einkommen, Handlungsspielräume, soziales Kapital, also das, was man auch in der Grundschule natürlich in allen Gruppen vertreten vorfindet, aber sehr unterschiedlich. Und dass man davon unterscheiden kann, subjektive Gesundheitsressourcen. Und das ist Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Einbindung in Gruppen und etwas als sinnvoll erachten. Mhm. Und wir haben jetzt ein Projekt gemacht, das genau dieses Koordination und Fitness kombiniert mit Selbstwirksamkeitserfahrung und Sinnkonstrukten. Und das bedingt, dass man den Schülern, das gehört auch zu den exekutiven Funktionen, eine Zielklarheit gibt. Was will ich beispielsweise machen? Wie erreiche ich das? Und wie kann ich dann am Ende erfolgreich sein, auch sagen, ich habe es geschafft, ich kann. Und das ist das Zentrale. Ja.
Wie Sie hören, die Musik gibt uns das Zeichen, dass wir zum Ende kommen müssen, weil die Sendung zu Ende geht. Aber es war ganz wertvoll, dass Sie sich noch gemeldet haben und Ihre Perspektive bzw. auch das Projekt mit vorgestellt haben. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich gemeldet haben. Also ein großes Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an meine Gäste, Sandra Hautzenröder, Konrektorin der Grundschule Haslinghausen, Dr. Sabine Kubisch, Sport- und Neurowissenschaftlerin, Frank Spannuth, Sportdezernent, habe ich gelernt, bei der Bezirksregierung in Detmold. Und jetzt geht's hier im Programm weiter mit dem Musikmagazin Corso Kunst und Pop. Und darin erklärt unter anderem die deutsch-britische Sängerin Christine Nichols, warum die Wut aus ihren Songs verschwunden ist.